Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe einen alten Bekannten, darf auch sagen in dem Kontext Freund am Start. Das ist der euch allen wahrscheinlich bekannte Joachim Dierks, kurz Jo genannt, vom SideQuest, vom Recruitment-Blog, seines Zeichens absoluter Experte, wenn es um das ganze Thema Assessment eigentlich geht. Online-Assessment, Self-Assessment, da macht, glaube ich, keiner Jo irgendwas vor in diesem Markt. Und Jo war bereits einer meiner ersten Gäste überhaupt hier im Podcast. Ist aber schon ewig her. Wir haben uns auf Deutsch gesagt den Arsch abgefroren, damals auf dem Weihnachtsmarkt. Heute ist etwas wärmer und ich sage erstmal herzlich willkommen, Jo. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, mal wieder da zu sein. Und ja, tatsächlich, der Kontakt, Gero, der ist ja tatsächlich auch schon ein durchaus, würde ich mal sagen, älterer.
Wir nähern uns, glaube ich, der Silberhochzeit.
Ja, das kommt
ist nicht
fast
mehr ganz
hin.
So lange hin, glaube ich. Aber umso schöner. Ja, für die wenigen, die dich jetzt vielleicht nicht kennen oder das nicht einordnen können, was du da machst, vielleicht kannst du ja nochmal einen ganz kurzen SideQuest-Abriss geben und vielleicht auch kurz was zum Recruitment-Blog sagen.
Mhm, sehr gerne. Ja, also SideQuest, wir sind ein Hamburger Unternehmen, auch wenn wir immer noch Turnschuhe und kurze Hose pflegen, also so ein bisschen Startup-Attitüde uns bewahrt haben, sind wir nicht mehr so richtig ein Startup, weil wie du richtig sagst, die Firma ist tatsächlich mittlerweile auch schon ein paar Tage älter, ziemlich genau 23 Jahre. Seitdem bewege ich mich in diesem Markt und im Prinzip fast genauso lange kennen wir uns ja auch schon. Du warst ja damals bei Bertelsmann noch so einer unserer ersten Kunden überhaupt. Und wir beschäftigen uns aktuell mit 23 Personen, davon eine knappe Hälfte Psychologinnen und Wirtschaftspsychologinnen. Im Prinzip damit, dass wir im weitesten Sinne psychometrische Messverfahren bauen, Assessment-Lösungen. Zum einen wirklich im Sinne der, also im Sinne auch von Recruiting-Applikationen, Auswahltests, also wenn man sich bei der Allianz auf einen Ausbildungsplatz bewirbt oder bei der Telekom auf ein duales Studium oder so, dann wird man an irgendeiner Stelle von einem SideQuest-Test getestet werden. Das ist dann so klassische Fremdselektion. Und auf der anderen Seite bauen wir aber eben auch Applikationen, die darauf abzielen, dass jemand überhaupt erstmal selber besser in die Lage versetzt wird, entscheiden zu können, ob er ein Bewerber oder eine Bewerberin wird oder halt nicht. Also sprich Selbstselektion, und das sind dann so Matching-Tools, das sind Berufsorientierungsformate, das sind teilweise Berufsorientierungsspiele, halt mit der Idee, dass jemand vorher ein klareres Bild bekommt, um dann gezielter auch anschließend sich bewerben zu können. Ja, und das, wie gesagt, machen wir jetzt mittlerweile doch eine ganze Zeit, worüber dann eben auch, ich würde mal sagen, so ein relativ langer Überblick so über die Entwicklung in diesem ganzen Personalgewinnungsmarkt entstanden ist. Und das Ganze kam dann bei mir noch oder wird bei mir noch ein bisschen sozusagen forciert dadurch, dass ich jetzt seit mittlerweile ziemlich genau 15 Jahren einen Blog betreibe, den Recruitment Blog. Der ist auch mal entstanden aus, ich habe Mitteilungsbedürfnis und ich habe dafür keinen Kanal, also habe ich mir dann einen geschaffen, den Blog. Und das ist dann so ein bisschen wie die Geister, die man rief. Jetzt muss man liefern, hat um den, über den dicken Daumen gepeilt, so 15.000 Leser im Monat. Das ist für HR ja durchaus schon ein bisschen Reichweite. Und er zwingt mich auch immer ein bisschen dazu, auch ein bisschen links und rechts vom eigenen Tellerrand zu schauen, was gibt es so an für Entwicklungen und was sagen die einem und wie bewerte ich das und wie stelle ich das auch so in den Kontext, was dann auch teilweise deutlich über dieses Assessment-Thema und diese Diagnostik hinausgeht.
Ja, absolut. Also der Blog, dringende Leseempfehlung, der Recruitment-Blog werde ich natürlich in den Shownotes auch verlinken, genau wie SideQuest, genau wie Jo dich auf LinkedIn. Mag ja sein, dass die eine oder der andere hinterher Kontakt aufnehmen will. Das ist sicherlich herzlich willkommen. Jetzt haben wir heute ein Thema, was wir in den Fokus nehmen wollen, nämlich den relativ neuen Digital Matcher von SideQuest. Bevor wir auf das Thema ganz konkret kommen und vielleicht auch die Familie, die ihr jetzt entwickelt habt, die Matcher-Familie, nenne ich das einfach mal. Mhm. Mal gleich mal einsteigen, bevor wir dann ganz konkret auf den Digi, oder wie sprecht ihr den aus?
Digital Matcher oder Digital Matcher, Künstlername Digi Matcher, so hieß er bei uns mal in der Entwicklung.
Bevor wir darauf kommen, vielleicht mal ganz grundsätzlich die Frage. Ich stelle mir ja immer die Frage, die wir demnächst, wir beide ja auch an anderer Stelle noch mal ein bisschen genauer erörtern werden, in der Welt, in der wir uns bewegen, wo wir diesen Paradigmenwechsel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten inzwischen ganz, ganz deutlich spüren. Wir reden nicht mehr drüber, sondern wir merken es an allen Ecken und Enden. Ja. Es gibt kein Unternehmen, was nicht in irgendeiner Art und Weise von der Arbeiterlosigkeit oder dem Wechsel vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel betroffen ist. Braucht man da überhaupt noch Matcher? Das ist ja vielleicht so eine Frage. Ich will das jetzt nicht in epischer Breite diskutieren, aber einmal kurz dein Plädoyer dafür hören, weil ihr stellt die Dinger ja her und so.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass gerade in den Zeiten, die wir haben und die ja noch, also das sind ja jetzt Vorboten dessen, was uns noch blüht, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen, das wird ja nicht besser werden die nächsten Jahre, dass man gerade in Zeiten wie diesen solche Instrumente sehr, sehr gut benutzen kann und eigentlich auch, ich würde mal sagen, noch dringender braucht als in den Zeiten, wo man aus dem Vollen schöpfen konnte. Zum einen, also diese Matching-Tools, die ansetzen, bevor jemand überhaupt sich beworben hat, das sind ja ohnehin Instrumente, die helfen, dass man möglicherweise Leute auf das eigene Angebot lenken kann, die ansonsten an einem vorbeimarschiert wären. Also wenn man gar nicht weiß, dass Beruf XY bei Unternehmen Z ganz gut zu einem passt, dann würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, sich da zu bewerben. Über solche orientierungsgebenden Matching-Tools kann man teilweise auch Leute dahin lenken, die ansonsten gar nicht auf dem Zettel gehabt hätten. Also kann auch ein gravierendes Marketing-Instrument sein, sage ich mal.
Warte mal ganz kurz, will ich kurz einhaken, weil das glaube ich nämlich auch total. Also überall da, wo es um Berufsorientierung geht, vollkommen gekauft, weil da richtet sich das, was ihr macht, ja eigentlich gewissermaßen an B2C. Es geht ja vor allen Dingen darum, dass dann potenzielle BewerberInnen sozusagen einen Impetus bekommen, passt das ja oder nein. Ja. Also sozusagen diese Selbstüberprüfung, das ist super. Aber aus einer Arbeitgeberperspektive.
Genau, also das war mir nur wichtig, weil das gehört sozusagen in diesen Kontext rein. Ich glaube, dass zum Beispiel, um das nur noch sozusagen als Satz nachzuschieben, dass in der Berufsorientierung auch ein ganz maßgeblicher Hebel liegen kann, noch Potenziale zu heben, die im Moment noch nicht gehoben sind, ne, weil da einfach noch so viel schief läuft. Wenn man das verbessert, dann eben einfach auch diese Allokation besser funktioniert und wir aus weniger Potenzial am Schluss mehr machen können, sage ich mal. Aber ich weiß, du ziehst ja sozusagen eher auf die Fremdselektionsinstrumente ein, also so sinngemäß, wir haben doch sowieso schon so wenig Bewerber und es werden immer weniger. Und dann sollen die noch einen Test machen. Das ist ja auch durchaus ein Narrativ, was erstmal eine auf den ersten Blick richtige Logik hat, so nach dem Motto, das ist ja eine Hürde. Und ein Test ist eine Hürde, ne? Genauso wie ein sonstiger Recruiting-Prozess ja auch durchaus eine Hürde ist. Ich glaube tatsächlich, es ist in Zeiten, wo ich nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen kann, umso wichtiger, genau hinzuschauen, dass die Auswahlentscheidung, die am Schluss getroffen wird, auch passt und auch die richtige ist, weil ich nicht mehr wie früher einfach sagen kann, dann nehme ich den Nächsten, der in der Schlange steht, denn da steht gar keiner mehr. Also sinngemäß, früher kannst du sagen, naja, ich habe jetzt hier einen eingestellt, ja, das hat nicht so richtig gepasst, wir haben uns mal wieder getrennt. Ich rufe mal den an, der bei uns Zweiter geworden ist, weil der hat ja bestimmt noch keinen Job gefunden. So, ne? Das sind ja Zeiten, die können wir ja auch noch erinnern. Da hat Recruiting sich Lottofee gleich zum Waschkorb runtergebeugt und gesagt, ich ziehe mal einen glücklichen Gewinner daraus. Und der muss dann eben das machen, was ich sozusagen von ihm will. Die Zeiten sind vorbei. Und wenn ich jetzt sage, ich rekrutiere, und ich gucke beim Rekrutieren nicht mehr so genau hin, weil, Klammer auf, es ist ja so schwierig, überhaupt jemanden zu finden, also nehme ich jeden, dann muss ich mich ja nicht wundern, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass es anschließend nicht passt. Und dann verlagere ich das Problem aus dem Recruiting ja eigentlich an eine Stelle, die noch viel schmerzhafter ist, nämlich ins Business. Also jemanden eingestellt zu haben, von dem man da feststellt, es passt nicht, sich dann wieder zu trennen, wieder den ganzen Apparat anzuwerfen, wieder jemanden finden zu müssen, den ich dann wieder einarbeite, ist ja noch viel ärgerlicher, als gleich am Anfang zumindest einmal etwas genauer hinzugucken. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, dass Recruiting ein Hürden- und Spießrutenlauf sein soll. Also das auch nicht, ne? Das auf keinen Fall missverstehen. Aber ich glaube, dass man mit geschickter Diagnostik, mit kurzweiligen und auch vor allem guten Tools beiden Seiten schnell helfen kann zu entscheiden, passen wir zueinander auf einem höheren Qualitätslevel. Und ich glaube, das wird speziell in Zeiten von War for Talent eher wichtiger, als dass das sozusagen weniger relevant wird.
Okay, das ist eine super gute Überleitung. Wir wollten ja heute dann gleich auf den Digital Matcher zu sprechen kommen, aber der ist Teil einer Matcher-Familie bei euch. Mhm. Ihr habt schon ein paar andere Matcher an den Start gebracht und vielleicht kannst du einmal sagen, was haben die alle gemein? Was ist sozusagen der zentrale Gedanke dahinter? Welche Standards müssen die erfüllen? Wir uns darüber nähern.
Ich muss da noch an einer Stelle einmal ausholen, weil man verstehen muss, wie wir da hingekommen sind. Wir haben also Assessments, Online-Assessments bauen wir jetzt ja tatsächlich schon seit über 20 Jahren. Und das war traditionell eigentlich immer bislang, oder falsch, bis vor, ich würde mal sagen, 6, 7 Jahren, war das ein sehr, zumindest so wie wir es betrieben haben, sehr unternehmensspezifischer Ansatz. Wir haben sehr dezidiert individuelle Assessments für individuelle Unternehmen gebaut. So dass dann das Online-Assessment der Allianz, wenn du das neben dem von Airbus, neben dem von Telekom gehalten hast, die sahen komplett verschieden aus, weil die jeweiligen Arbeitgebermarken völlig andere waren, die Prozesse dahinter anders waren, die Merkmale, die zu überprüfen waren, andere waren und so weiter. Das machen wir auch weiterhin. Das ist auch nach wie vor, ich würde mal sagen, zentraler Bestandteil dessen, was wir machen. Aber wir haben dann beobachtet, dass so über die letzten Jahre die Nachfragesituation nach Assessment-Lösungen sich, ich würde mal sagen, deutlich demokratisiert hat. Also es waren viel mehr Unternehmen, die auf uns zukamen und gesagt haben, wir sind nicht die Allianz, wir haben nicht 30.000 Mitarbeiter, wir haben 300. Ich brauche ein Assessment. So, und wenn man dann mit diesem sehr individualisierten Ansatz kommt und sagt, kann ich dir bauen, musst du aber erstmal ein halbes Jahr Zeit für einplanen, dann musst du auch ein paar 10.000 Euro dafür auf den Tisch legen, dass es das überhaupt gibt, dann macht das keinen Sinn bei diesem Recruiting-Volumen, was dahinter steht. Ne? Das würde sich einfach nie rechnen. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich haben wir doch aber auch für diese Verwendungszwecke alles an Bord, was man braucht. Wir haben die Diagnostik, wir haben die Empirie, wir haben das Know-how, wir können die Dinger bauen, wir können sie betreiben und so weiter. Und da ist dann im Prinzip daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir bauen für Unternehmen, die entweder sagen, ich brauche das ganz schnell, also theoretisch, ich habe morgen Bewerber hier und die will ich testen, habt ihr da was? Ja, haben wir, geht. Und für Unternehmen, die sagen, ich habe nicht Zehntausende oder Hunderttausende von Bewerbungen im Jahr, sondern ich habe 10 oder 50 oder vielleicht mal 200 oder so. Und da sind dann im Prinzip diese Matcher daraus entstanden, dass wir gesagt haben, wir bauen Assessments, die im Prinzip fertig sind. Also wo nicht noch so viel Customizing drumherum passiert, sondern die sind fertig. Das ist hervorragende Diagnostik. Das ist ja unser ganzes Know-how auch aus dieser jahrzehntelangen Testentwicklung und die ganze Empirie. Wir führen im Jahr so über einen dicken Daumen gepeilt 3,5 Millionen Tests durch. Das ist da ja alles drin. Das ist da alles eingeflossen. Nur es ist eben vorkonfiguriert. Es ist fertig. Man kann eben sagen, ich brauche das morgen und hier ist mein Logo, hier ist meine Hintergrundgrafik. Das ist der Ansprechpartner, der damit arbeiten soll. Schaltet mich auf und gebt mir noch eine kurze Einweisung, wie es geht. Und dafür sind diese Matcher da.
Mhm. Und da haben wir dann Frage mal, an der Stelle. Sorry, wenn ich unterbreche, aber nee, klar. Ist das dann so eine Art White Label? Also du kannst als Unternehmen dann sagen, so, das ist in mein Look and Feel, aber ist euer Matcher, der eingebaut ist. Und dann ist das Preisgefüge natürlich sowohl in der Entwicklung als auch wahrscheinlich im Betrieb ein anderes, als wenn ich mir eine Individuallösung dahinstelle.
Absolut. Ne? Also das kann man eigentlich ganz gut so bezeichnen. Man kann dann, es ist ein Cyquest-Produkt, das steckt auch drin, das ist auch nicht verheimlicht, das steht auch im Impressum drin und so weiter. Aber es ist dann, wenn ich drauf gucke, dann sehe ich, jetzt ist das hier, keine Ahnung, der Quali-Matcher von Medifox oder der Personality-Matcher von Magix oder so. Logo drauf, Hintergrundgrafik, eine individuelle Begrüßung, Verabschiedung, das kann man sozusagen alles individuell einstellen. Aber das Tool selber ist eigentlich da. Wird dann sozusagen nur noch mit ein, zwei Handgriffen ein bisschen individualisiert. Und das Modell dahinter ist dann eben, ich habe nicht diese Hürde, erstmal einen doch nicht unbeträchtliches Projekt am Anfang stemmen zu müssen, sondern das gibt so eine einmalige, so eigentlich fast im Sinne einer Schutzgebühr, Aufschaltgebühr dafür, das zu machen. Und dann ist der laufende Betrieb hinten, ist so ein Pay-per-Use-Modell. Also ich kann dann sagen, ich will ein 10er-Paket Tests haben, dann kaufe ich mir ein 10er-Paket. Und wenn es aufgebraucht ist, dann ruft man bei SideQuest an oder schickt eine E-Mail oder macht das über online und sagt, ich brauche ein neues 10er-Paket. Mhm. Bis man es wieder aufgebraucht hat. Also man kommt dann einfach sehr, es ist ein völlig anderer Marktmechanismus, aber die diagnostische Kompetenz, sage ich mal, die da drin ist, die profitiert auch von dem anderen.
Naja, und ist damit natürlich nicht nur für DAX-Konzerne, die halt entsprechend Budget einsetzen können, sondern sicherlich auch im KMU-Bereich ein spannendes Tool, ne? Weil,
ja, also das merken wir auch. Es gibt tatsächlich auch große Unternehmen, die auf diesen Weg gehen, dann meistens eher über das Motiv, ich brauche das sofort. Da wäre dann gar nicht die Menge sozusagen der Punkt, sondern eben einfach die Geschwindigkeit. Aber der Regelfall ist schon, dass das hier kleine und mittlere Unternehmen sind. Das sind dann Unternehmen, die haben dann eben teilweise 1.500, 1.800 mal 3.000 Mitarbeiter. Es sind aber auch, und das gehört da auch zu, es gibt auch Unternehmen, die haben 10 oder 12 Mitarbeiter und haben eine Stelle zu besetzen und würden diese Besetzung sozusagen gerne durch einen diagnostischen Befund flankieren und sagen, ich brauche da was für Persönlichkeit oder was für kognitive Leistungsfähigkeit oder eben auch für Digitalkompetenz, da kommen wir gleich noch zu. Ich will da nicht ein Riesenprojekt draus machen und ich will auch nicht einen Riesentest kaufen, sondern ich möchte das gezielt einsetzen. Habt ihr da was? Und genau für die ist das. Und dann kann man sagen, so mach das. Du kriegst 8 Bewerbungen, kauf dir ein 10er-Paket und dann hast du 8 davon verbraucht. Und wenn du den nächsten Recruiting-Fall hast, dann benutzt du die 2, die du noch über hattest. So.
Ja, sehr cool. Ich glaube, losgegangen ist das damals bei euch mit dem Kulturmatcher, ne? Ich glaube, das war der erste, oder?
Ja, ganz genau. Also der Kulturmatcher ist der erste gewesen. So, und das, die Idee, kulturelle Passung und Werte mal quantifizieren zu können, also wegzukommen von diesem so halb esoterischen Ansatz der Kultur hinzu, ich will das gerne konkret beziffert bekommen. Wohl wissen, dass das weiche Konstrukte bleiben, ne? Aber so ein bisschen wegzukommen von hier ist es warm oder kalt, weil das heißt für jeden was anderes, hinzu, wir haben ja 23,2 Grad und das kann der eine dann für warm und der andere für kalt halten, aber die Messung ist erstmal da. Das war ja damals die Idee hinter dem Kulturmatcher und da ist dann dieses Produkt draus entstanden. Und der Kulturmatcher ist eben auch jetzt eines der Mitglieder dieser Matcher-Familie und auch das älteste von denen. Der ist jetzt so seit 6 Jahren, glaube ich, 5, 6 Jahren haben wir den jetzt im Einsatz.
Da habe ich nämlich eine Frage zu, weil die anderen Matcher, die ihr entwickelt habt, die scheinen zumindest aus meiner laienhaften Perspektive sehr generalistisch einsetzbar zu sein, und zwar direkt. Ja. Bei dem Kulturmatcher ist es da nicht erforderlich, dass ich als Unternehmen zumindest auch selbst sozusagen einmal mich mit meiner Kultur reingebe, damit überhaupt gematcht werden kann? Oder wie
ist das? Ja, also wenn man matchen möchte, was dieses Tool ja kann, dann brauche ich natürlich Schlüssel und Schloss. Ja, also genau. Der Nutzer generiert sich über den Test sein persönliches Profil, sein Werteprofil, seine Wunschkultur. Und dann, wenn du die Frage beantworten willst, und wie gut passt das denn zu der vorhandenen bei Unternehmen A, B oder C, dann muss ich natürlich auch wissen, was denn passt und was ähnlich ist und was verschieden. Dann braucht man sozusagen vom Unternehmen natürlich auch das. Das kann man auch mit dem Tool generieren. Das wird dann über eine interne Messung gemacht. Das kann man auch über andere Wege ermitteln, so ein solches Matching-Target. Aber ja, wenn man matchen will im Kulturmatcher, braucht man beides. Man kann den Kulturmatcher aber auch einsetzen, indem man sagt, ich schicke das nur jetzt einer Person, weil ich wissen möchte, nach was für Werten die so strebt. Ja. Ne, ohne dass dann sozusagen schon das gegen die vorhandene Kultur des Unternehmens gehalten wird und abgeglichen wird, sondern einfach, um die Person besser zu verstehen oder besser kennenzulernen.
Na, kapiert. Alright, also ich würde sagen, das ist jetzt der Zeitpunkt, mal auf den Digital Matcher zu kommen. Mhm. Ich finde das ja mega spannend, denn Digitalisierung, da kann man jetzt ja auch ganz viel drunter verstehen. Ja. Also was ist es denn genau, was da wirklich gemessen wird?
Genau, das ist auch tatsächlich, ich würde mal sagen, die Startfrage gewesen dabei. Also dass das Thema Digitalisierung in aller Munde ist und alle umtreibt und jeden auch mehr oder weniger begeistert, / nervt, das ist ja ein No-Brainer, das ist ja klar. Und dass da natürlich eine gewisse Fähigkeit dann auch zukünftig stärker relevant wird, in digitalisierten Arbeitsumfeldern auch erfolgreich sein zu können, ist eigentlich auch klar. Aber wir haben dann damals, als wir dann sozusagen anfingen, darüber nachzudenken, als Diagnostiker ja auch die Frage gehabt, was ist das denn jetzt eigentlich? Was ist denn Digitalität? Denn das steht ja in keinem Psychologie-Lehrbuch als Konstrukt drin. Nicht? Also wenn ich Teamfähigkeit nehme oder Gewissenhaftigkeit oder Leistungsmotivation oder so, da habe ich ja auch eine akademische Historie drauf und da kann ich dann sagen, ich operationalisiere dieses Merkmal wie folgt und deswegen messe ich es so und so. Und jetzt kommt jemand und sagt, ich möchte Digitalität messen. Dann ist die erste Frage natürlich erstmal, was ist das? Also wie drückt sich das aus? Wie mache ich das denn überhaupt greif- und zählbar? Weil ich kann ja nicht sagen, wie digital bist du denn auf einer Skala von 1 bis 10? Das wäre kein Test, das wäre so ein Garbage-in, Garbage-out-Ansatz. Mhm. Und da haben wir dann angefangen zu sagen, okay, lass uns mal verstehen, was da eigentlich hintersteckt. Was sind denn Dinge, die man können, wissen, meistern sollte, wenn man auf verschiedenen Teilaspekten von Digitalität denn so und so gut ist oder so und so viel hat. Und das ist dann, wenn man das tatsächlich gründlich macht, ist das ein relativ dickes Brett, weil man nämlich erstmal reingeht zu verstehen, also man schaut, was gibt's in der Theorie dazu? Was lässt sich auch aus Begleitmerkmalen ableiten, um dann daraus abzuleiten, was wahrscheinlich auch für Digitalkompetenz wichtig ist? Und das ist dann immer am Anfang erstmal eine breite Theoriesichtung. Dann gucken wir natürlich viel auch in den Markt und sagen, und gehen auch in Kundenkontakt und sagen, sag mal, was würdet ihr denn unter Digitalkompetenz oder unter Digitalität verstehen? Wie operationalisiert ihr das? Worauf würdet ihr denn achten, wenn ihr danach rekrutiert? Und all diese Dinge sammelt man und dann zu schauen, okay, ich vermute mal, dass es dahinter sowas gibt wie, derjenige sollte eine gewisse Affinität zu digitalen Technologien haben, vielleicht eine gewisse technische Begeisterung mitbringen. Er sollte vielleicht auch hinreichend bewandt sein im Umgang mit digitalen Geräten oder auch mit digitalen Prozessen. Dann aber auch sowas wie eine gewisse Offenheit für Neues mitbringen, weil wenn Digitalität eines lehrt, dann ja, dass es morgen schon wieder anders ist und dass wieder was Neues kommt und ich mich wieder einstellen muss. Und dafür brauche ich eine gewisse Bereitschaft, mich da auch drauf einzulassen. Dann dieses ganze Thema, was ja so auch so in diesem New Work-Kontext immer so mitschwingt, Agilität, was auch wieder ein Konstrukt ist, was du eigentlich erstmal greifbar machen musst, weil was ist denn Agilität eigentlich? Das kann man dann runterbrechen, ist aber auch eine Zutat, die ich für Digitalität gut brauchen kann. Dann hilft es natürlich auch leistungsmotiviert zu sein in Digitalität, weil wenn ich sage, ich habe gar keine Lust und schon wieder was Neues, dann hilft das nicht bei digitalen Themen, weil immer was Neues kommt. Und so haben wir eigentlich im Prinzip den Merkmalsraum dessen, was wir dann nachher Digitalität nennen und mit dem Digitalmatcher dann auch messbar gemacht haben, erstmal aufgespannt. Und dann kommt dann daran anschließend die Frage, und wie messe ich das jetzt? Für manches davon gab es schon was. Also zur Leistungsmotivation, da gibt es Persönlichkeitsskalen, auch bei uns, da konnten wir uns selber bedienen. Zur Agilität teilweise dann auch, aber da musste man dann auch teilweise schon nochmal wieder neu reindenken. Oder zu dem, weiß ich nicht, digitale Affinität, was frage ich jemanden denn, um das rauszufinden und so weiter. Das heißt, das ist dann wirklich neu entwickelt worden. Und dann kam noch diese Zutat digitale kognitive Kompetenz, weil es ja nicht nur darum geht, wie viel Bock habe ich auf etwas, sondern auch, wie gut bin ich in etwas. Also es hat ja auch ein bisschen was mit, ich würde mal sagen, Biochemie zwischen den Ohren zu tun. Auch das kann man messen. Das heißt, da kam auch noch so ein Leistungstestmodul dann dazu. Ein sehr spannendes, können wir vielleicht gleich nochmal einen Satz zu sagen, wie ich finde. Und so ist dann eigentlich das Ganze entstanden. Okay, wir glauben, damit können wir jetzt Digitalität messen. Und dann kommt der eigentlich nervige Part. Ein Test ist immer erst dann ein Test, wenn ich auch dazugehörige Empirie habe. Weil nur zu meinen, mit dieser Frage irgendwas rausfinden zu können, ist nicht mehr als eine Meinung. Ich muss das empirisch absichern. Das heißt, wir müssten da dann erstmal ein paar hundert Leute durchschicken, von denen wir dann teilweise noch andere Testbefunde haben, die man dann miteinander in Bezug bringt, um dann auch zu Gütekriterien rechnen zu können. Also wie sieht das mit internen Konsistenzen aus? Wie sieht das mit Retest-Reliabilitäten aus? Wie sieht das auch mit Konstruktvaliditäten aus zu anderen Merkmalen und so weiter? Weil all das macht eigentlich einen Fragebogen erst zu einem Test. Und das ist dann so ein Thema, das zieht sich, wenn man das dann eben einfach, wie das so mit eigenen Produkten ja immer ist, steht immer ein bisschen hinter Kunde in der Prio, ist dann einfach auch was, was sich dann ziemlich lange hinziehen kann. Der Digitalmatcher, der ist jetzt bestimmt 2 Jahre in der Entwicklung gewesen. Jetzt ist er fertig.
Wie viele Personen haben den durchlaufen bislang?
Ich muss tatsächlich lügen, wie das, wie die Normskala ist, die dahinter liegt, aber das sind auf jeden Fall, also wir versuchen immer ein N in der Startnormierung von größer 500 anzupeilen und deswegen glaube ich auch, irgendwo da dürfte es liegen. Mhm. Was dann natürlich noch hinzukommt, das ist ja das Schöne daran, diese Verfahren, die wir bauen, die sind dann ja alle auch im Praxiseinsatz relativ schnell. Wir haben Teilskalen aus diesem Verfahren ja auch schon in individuellen Online-Assessments benutzt. Da sind ja auch Erfahrungswerte hergekommen, sodass die sich einfach dann auch im Zeitverlauf auf wunderbare Weise von alleine immer weiter schärfen. Weil man eben einfach reale Empirie benutzen kann, um auch Normen zu überprüfen, um Item-Kennwerte zu überprüfen, so Trendschärfen und solche Sachen. Das ist dann eigentlich immer so der schöne Effekt, aber der ist immer normiert, wenn wir damit rausgehen. Also es ist sozusagen von Anfang an ein Test.
Und habt ihr den auch schon bei Kunden im Einsatz?
Es sind jetzt die ersten Kunden, die ihn jetzt einsetzen, ja. Also er ist ja jetzt, ich glaube, vor 3 Wochen oder so haben wir ihn ja quasi ins Schaufenster gestellt. Es sind schon 1-2 Kunden aus dem Individualbereich, wo wir Teilskalen davon in individualisierte und customized Online-Assessments übernommen haben. Also zum Beispiel dieses Teilmodul, was da drin ist, wo wir digitale kognitives Potenzial oder digitale kognitive Kompetenz mit überprüfen. Das ist ein Test, der nennt sich Kreisverkehre. Da musst du immer, du kriegst sozusagen so eine Art Stadtplan zu sehen und dann kriegst du eine Anweisung, bitte bei der nächsten Kreuzung nach Süden abbiegen und dann immer die dritte beim Kreisverkehr und das machst du 4-mal, wo kommst du an? Und das ist eine Fähigkeit, die sehr dicht sozusagen abbilden kann, ob jemand auch so denken kann, wie ein Algorithmus denkt. Denn der denkt ja auch oft in logischen Kommandofolgen. Das heißt, man überprüft das darüber. Und dieses Verfahren zum Beispiel, das ist als Modul auch schon in einigen individuellen Online-Assessments drin. Nicht gleich oder nicht dasselbe, das sind ja immer permutierende Items, aber das gleiche Verfahren, sodass wir da teilweise auch schon längere Historie haben von diesen Tools. Und jetzt sind auch die ersten Kunden, die wir jetzt gewonnen haben für den Digital-Matcher, für den Matcher-Einsatz, die das jetzt gebucht haben, die schalten wir jetzt auf, die werden jetzt demnächst dann damit loslegen, das zu machen.
Ich finde diese Übung ja spannend. Das ist ja auch sowas, also spielerisch damit umzugehen, sich dann allerdings danach auch der vielleicht angenehmen, vielleicht auch eher unangenehmen Wahrheit stellen zu müssen. Okay, da bin ich jetzt vielleicht nicht so töfte drin. Ich verlinke mal deine Recruitment-Seite natürlich in den Shownotes. Da ist ja auch so ein Kreisverkehr-Test drin.
Ja. Und, ja, das ist ja bei diesem
Nachgespräch mal klären, ob ich die Aufgabe richtig gelesen hätte, aber nicht jetzt hier live on air.
Also bei diesem Leistungstest, das ist ja immer ein bisschen auch, also auch wenn wir das sozusagen gezielt machen, kognitive Leistungsfähigkeit überprüfen, das wäre dann der Quali-Matcher als ein weiteres Mitglied dieser Matcher-Familie. Das ist ja nie so, dass jemand dann anschließend sagt, ja, war easy. Also ich konnte alles und ich hatte noch Zeit über. Die sind ja auch genau deswegen so gemacht, weil man dahinter ja auch wirklich über den kompletten Leistungsbereich Varianz haben möchte. Mhm. Und eben auch jemanden, ich sag mal, der jetzt sehr gut da drin ist, auch noch unterscheiden können möchte von jemandem, der sehr, sehr gut da drin ist. Also auch da brauche ich noch Varianz. Das heißt, dass jemand da durchgeht und sagt, war easy, konnte ich alles voll locker, das gibt es nicht. Das ist aber natürlich einfach auch ein bisschen in Anführungsstrichen systemimmanent. Aber selbst wenn man nicht alles geschafft hat und auch weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, heißt das nicht, dass man deswegen schlecht abgeschnitten hat in dem Test, weil das ja immer relativ zur Norm betrachtet wird. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ich rekrutiere Azubis mit Realschul-Background für, weiß ich nicht, kaufmännische Berufe, dann springen die Hürde auch leichter, weil sie einfach weniger hochgehängt ist, als wenn jemand sagt, ich bewerbe mich für ein duales Studium als Wirtschaftsinformatiker, wo du möglicherweise auch noch ein bisschen toughere Kompetition um dich rum hast, also Wettbewerb, ne? Das ist ja dann immer sozusagen die Frage auch des Normvergleichs, der dahinter liegt. Aber ein bisschen ist das bei Leistungstests immer so, dass man auch ein bisschen gefordert wird und auch gefordert werden soll.
Na klar, da passt, glaube ich, die Binsenweisheit, alles ist relativ, ganz gut dazu.
Die passt hervorragend, weil genau so ist eigentlich auch Normierung zu verstehen. Wir erklären das Kunden auch gerne immer so wie früher bei den Bundesjugendspielen. Da bist du über 100 Meter dann 13 Sekunden gelaufen. Ja, ist das jetzt schnell oder langsam? Ist das eine 1 oder ist das eine 3? Ne, das steht nicht an der Zeit dran, sondern das hängt daran, ob du in der 4. Klasse bist oder ob du in der 11. bist. In der 4. Klasse ist das ziemlich sicher eine 1, in der 11. vielleicht nicht mehr, weil der Maßstab ein anderer ist, mit dem du dich da misst. Und das genauso ist die Norm. Ne? Also der Rohwert 13 Sekunden ist der gleiche, aber wie gut das ist immer eine relative Betrachtung.
Ja, absolut. Du Jo, wir könnten da jetzt noch lange drüber reden. Hier geht's darum, erstmal so einen ersten Teaser zu setzen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist klar, was ihr da macht mit dem Digital Matcher. Ich bin total gespannt, wie das Thema sich weiterentwickeln wird. Werden wir sicherlich mit etwas zeitlichem Abstand nochmal drauf schauen. Wir sind jetzt für diese Session quasi schon leider am Ende. Drüber. Aber eine Frage habe ich noch. Ja. Du bist ja jemand, der sehr vielseitig interessiert ist, viel Markteinblick hat, viel mitbekommt. Der Claim von Saatkorn ist ja Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was du gerne teilen wollen würdest mit den ZuhörerInnen hier?
Also das hat ein bisschen mit dem zu tun, womit wir uns auch beschäftigen, was ich aber wirklich feier und wirklich sehr begrüße, dass nämlich das, was wir ganz am Anfang hatten, also dieser Schlüssel mit ich enable die Menschen besser, ihren eigenen Weg zu finden, dass der tatsächlich mittlerweile sehr, sehr viel breiter angekommen zu sein scheint im Markt, als das vielleicht noch so vor 5 oder 10 Jahren der Fall war. Ich meine, wir haben ja damals auch Blixter und so weiter zusammen gemacht. Die Idee, dass du hilfst, Menschen in diesem Wirrwarr an Optionen was an die Hand zu geben und zu sagen, das könnte was für dich sein und da passt du hin und da kannst du deine Stärken ausspielen. Und das sehe ich momentan wirklich viel. Wir haben in 2021, also jetzt so in den beiden Corona-Jahren, die wir hatten, so viele so Berufsorientierungsmatcher gebaut, wie nie zuvor. Für Schüler, um den richtigen Azubi-Job zu finden, aber teilweise auch für ITler, um mal zu gucken, wie sind eigentlich so meine Future-Skills. Oder jetzt machen wir das gerade für einen großen E-Commerce-Konzern. Finde mal den richtigen Einstiegsbereich bei uns. Und so, das ist einfach alles Ausdruck dessen, gebt den Leuten was an die Hand, damit sie selber besser für sich den Weg finden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz maßgeblicher Beitrag dazu ist, dass wir in diesem Wettbewerb um Talente, in diesem Arbeitskräftemangel auch Potenziale noch heben können, nämlich all die, die in den falschen Jobs gelandet sind, vielleicht davor zu bewahren, im falschen zu landen und gleich im richtigen zu sein. Das finde ich, das feiere ich wirklich sehr im Moment, weil das tatsächlich sehr viel Rückenwind hat, dieses Thema.
Cool. Ja, ist wirklich, glaube ich, vielleicht sogar der zentralste Punkt, wenn man sich mit diesem ganzen Themenfeld beschäftigt. Am Ende macht man die Welt damit halt auch ein kleines Stückchen besser in einem wichtigen Feld. Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich. Hat wie immer total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Digital Matcher. Und ja, freue mich schon, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen. Also
das wird bald eine Gelegenheit geben. Ja, ich danke dir vielmals, Gero.
Alles klar. Tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier noch mal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.